HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Neujahrsputz, wenn Parteien vor der eigenen Tür kehren.
Das neue Jahr ist zwar erst ein paar Tage alt, aber innenpolitisch wollen fast alle Parteien sich in diesem Jahr profilieren. Zumindest sind sie auf Profilsuche. Kommt damit wirklich neuer Wind in die Parteienlandschaft und auch in die Innenpolitik? Die Parteien warten jedenfalls mit neuen Forderungen auf und die lassen aufhorchen. So will die CSU mehr Generationengerechtigkeit und fordert die Einführung einer vierten Rentensäule und staatliche Zuschüsse für Kinder bis zum 18. Jahr. Darüber hinaus mehr Elterngeld für Väter und eine insgesamt sozialere Ausrichtung. Ebenfalls hat Bayerns CSU-Chef Markus Söder die Umweltpolitik für sich entdeckt und will jetzt auch die Bienen retten. Die CSU übernimmt also immer mehr grüne Positionen. Wie sehr verschwimmen da mittlerweile die Fronten? Das habe ich Professor Richard Woike gefragt. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Münster. Irritiert das nicht den klassischen CSU-Wähler in Bayern, wenn sich seine Partei so verändert?
Der klassische CSU-Wähler wird davon sicherlich irritiert werden auf den ersten Blick, aber Söder macht das sehr geschickt. Es ist eine Anpassung an den gesellschaftlichen Wandel, der ja nicht nur in Bayern sich vollzieht. Und wenn man da nicht mitmacht, dann geht man eben in dieser Veränderung verloren, wie das die sozialdemokratischen Parteien in Westeuropa zu großen Teilen eben gezeigt haben. Siehe Frankreich, siehe Niederlande, um nur mal zwei Nachbarstaaten zu nennen.
Bei der CDU gibt es diese Anpassung schon länger. Auch hier wird seit Jahren unter Angela Merkel eine zum Teil sozialdemokratische Politik gemacht. Auch das hat bei den letzten Wahlen der CDU eher geschadet als geholfen. Macht die Union hier einen Fehler und verschreckt immer mehr konservative Wähler in Richtung AfD?
Das ist eine offene Frage, wenn Sie jetzt sagen, das hat nicht geholfen. Ich denke, das ist methodisch sehr schwer zu beweisen. Vielleicht könnte man genau umgekehrt sagen, dass die CDU nicht noch weiter verloren hat, ist der Tatsache zu danken, dass sie sich eben sozusagen gesellschaftlich gewandelt hat. Ich denke nur eben an die Gesundheitspolitik, wo sie Veränderungen hatte. Mindestlohn hatte sie, Ehe für alle, was nun ein ganz großer fundamentaler Wandel war. Aber es ist schon klar, das ganze tradierte Parteiensystem kommt eben ins Wanken, weil die verschiedenen Parteien jetzt in den Feldern der anderen Parteien sozusagen eben grasen. Und das kann man ganz klar sehen, dass natürlich dieser Wandel der CDU eben auch beschleunigt hat, eben die Entwicklung der AfD, die ja ursprünglich eben eine reine Partei gegen den Euro war und nur eine Einpunktpartei war mit einem Wurmpunkt, dann auch die Flüchtlingskrise 2015 dazu kam und dass der AfD das sehr stark geholfen hat und die eben nicht nur Wähler der CDU, sondern auch eben Wähler der CSU und Wähler der SPD abgeworben hat.
Auch bei der FDP ist ja gefühlt Bewegung drin. Die Liberalen konnten bisher nicht von der Krise der sogenannten Volksparteien profitieren. FDP-Generalsekretär Johannes Vogel will künftig breitere Bevölkerungsschichten ansprechen und will enttäuschte SPD-Wähler zur FDP holen. Erleben wir da bei der FDP auch so einen Ruck in Richtung Mitte, teilweise mit sozialen Aspekten?
Ich sehe das noch nicht, aber die Entwicklung könnte in diese Richtung gehen. Wir hatten ja schon mal so eine sozialliberale Entwicklung mit den Freiburger Thesen Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Und damit war die FDP eigentlich ganz gut gefahren. Das war auch die Vorbereitung sozusagen für ihre Regierungsverantwortung. Und das ist heute so, dass man eben erkannt hat, dass man mit reiner Steuerpolitik, also keine Erhöhung der Steuern, eben nichts bewirken kann, sondern dass man eben auch in den sozialen Bereich gehen muss, um eben hier auch im Bereich Bildung, der ja auch von der FDP sehr stark eben betrieben wird, stärker sich zu positionieren.
Bei den Sozialdemokraten ist zu beobachten, dass jetzt wieder mehr soziale Themen in den Mittelpunkt rücken, die man in der SPD vor Jahren gern nur auf Parteitagen angeschnitten hatte, die aber nie wirklich umgesetzt wurden, Beispiel Reichensteuer oder Immobilienbesteuerung. Jetzt gibt es bei der neuen Parteiführung der SPD einen Linksruck. Wird das der Partei helfen, aus dem Jammertal bei den Wahlen rauszukommen?
Ich fürchte nein, denn die eigentliche Vertretung, die für diese Art der Forderung zuständig ist, das ist die Linke. Und es wird immer eher das Original als die Kopie gewählt. Also die SPD wird da auch nicht so richtig als die Partei gesehen, die das eben so repräsentiert. Vielleicht wäre es doch besser, dass die SPD tatsächlich eben ihre Erfolge, die sie ja zweifelsohne in den verschiedenen großen Koalitionen erreicht hat, eben nach außen stärker dokumentiert und eben auch zu ihren Erfolgen steht, was ja in den letzten Jahren nicht immer geschehen ist.
Die CSU, sie vollzieht nämlich zurzeit geradezu eine kleine Revolution. Und so mancher reibt sich die Augen. Die CSU versucht, die Grünen in der Umweltpolitik und in der Sozialpolitik, die einst so verhassten Sozis, zu überholen. Parteichef Söder will das deutsche Rentensystem grundlegend ändern und für mehr Generationengerechtigkeit sorgen. Kindern bis zum 18. Lebensjahr sollen 100 Euro im Monat für die Rente angerechnet werden. Insgesamt soll die Familienpolitik sozialer werden. Und in Richtung Berliner Regierung schickt die CSU-Landesgruppe im Bundestag aus ihrem Klausurort Seeon in Oberbayern die Forderung nach einer Verjüngung des Kabinetts. Natürlich ohne die eigenen Kabinettsmitglieder dabei in Frage zu stellen. Aus Seeon berichtet Anja Günther.
Markus Söder war als CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident eigentlich nur Gast auf der Neujahrsklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Deren Chef heißt Alexander Dobrindt, aber es war Söder, der für die ersten Schlagzeilen sorgte. In der Politik ist es wie im Fußball, hatte Söder in einem Zeitungsinterview erklärt. In der zweiten Halbzeit, in der sich jetzt auch die Bundesregierung befindet, sollte sich das Regierungsteam auch erneuern und verjüngen mit frischen Kräften.
Bleibt alles so festgemeißelt? Bis Ende 2021 wie jetzt? Gibt es vielleicht die Überlegung, sich nicht an der einen Stelle auch nochmal zu verstärken? Auch neue Aspekte einzubringen? Ich glaube, dass es am Ende notwendig sein wird.
Die eigenen CSU-Bundesminister für Innen, Entwicklung und Verkehr, Seehofer, Müller und Scheuer, meinte Söder mit der Erneuerung offenbar nicht. Namen nannte er keine, aber durchaus Bereiche, die aus seiner Sicht neuen Schwung benötigen.
Es fällt auf, dass wir wirtschaftlich etwas schwächer werden, dass wir technologisch im internationalen Wettbewerb zulegen müssen.
Spekuliert wird darüber, ob sich die Bundesminister für Wirtschaft und für Bildung, Altmaier und Karliczek, angesprochen fühlen durften. Selbst wenn, wäre ein Austausch von CDU-Ministern Sache von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Ob er sich denn mit Kramp-Karrenbauer über seinen Vorstoß abgestimmt habe, wurde Söder in Seeon gefragt.
Wir waren dann im Gespräch. Aber nicht vorher.
Und die Bundeskanzlerin ließ über ihren Regierungssprecher ausrichten, das Kabinett könne in der Tat etwas mehr Dynamik und Tempo vertragen, eine Kabinettsumbildung aber sei nicht geplant. Alexander Dobrindt versuchte unterdessen wieder zur Sacharbeit zurückzukehren. Die CSU kündigte er vollmundig an, wolle 2020 nicht nur in der Großen Koalition der Taktgeber sein.
Und haben den Fokus sehr klar auch auf Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern, wirtschaftliches Wachstum, Innovationen, Digitalisierung gelegt.
Mit so manchem Vorschlag dürfte es die CSU schwer haben, sich durchzusetzen. Mehr Geld für Verteidigung, nicht mit der SPD. Ein staatliches Starter-Rentenprogramm für Kinder bis 18 Jahre kaum zu finanzieren. Eine Erweiterung der sicheren Herkunftsstaaten, ohne die Bundesländer zu fragen, schwer machbar. Ohnehin hatte Dobrindt heute erst einmal anderes zu tun. Knapp 2000 bayerische Landwirte waren gekommen, um vor dem Kloster Seeon zu protestieren. Gegen zu viel Regulierung durch den Staat. Aber auch gegen zu viel Sorglosigkeit der Verbraucher, wie diese beiden Milchbauern finden.
Ja, weil halt an der letzten Seite die Landwirtschaft hauptsächlich für das Klima verantwortlich gemacht wird und das ist nicht in Ordnung.
Da ist auch der Verbraucher gefragt. Man kann nicht nur immer auf andere schimpfen und rettet die Bienen, unterschreiben aber selbst an der eigenen Nase nichts machen. Und
eine gute Stunde diskutierten Söder und Dobrindt mit den Landwirten, alles blieb friedlich. Das hofft so mancher CSUler auch, wenn es um den Fortbestand der Großen Koalition geht. Ob Söders "Wir brauchen mehr Schwung" nun ein Weckruf war oder eher ein Schuss ins eigene Knie, das dürften die nächsten Wochen und Monate zeigen.
Das traditionelle Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart. Positionsbestimmung, Bestandsaufnahme, Zustandsbeschreibung. Seit Jahren auf jeden Fall ein ganz wichtiger Termin der Partei zum Jahresauftakt. Und wie immer steht ein Mann bei der FDP im Vordergrund. Christian Lindner ist bei den Liberalen immer noch die unangefochtene Nummer eins. Oft wird ihm das aber innerparteilich auch vorgeworfen. Von einer One-Man-Show ist die Rede. Lindner hat beim Dreikönigstreffen in diesem Jahr deshalb auch anderen Parteikollegen die Möglichkeit gegeben, sich zu profilieren. Aus Stuttgart berichtet Tobias Betz.
Gleich zu Beginn macht FDP-Chef Christian Lindner etwas Überraschendes beim Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart. Er spricht über die Krise im Golf, über den Konflikt zwischen Iran und den USA. Doch dann...
Meine Damen und Herren, ich könnte jetzt noch länger über diese außenpolitischen Fragen sprechen. Ich will es aber jetzt an dieser Stelle selbst nicht machen, weil ich sehe, dass hier von uns zwei Experten im Publikum sitzen.
Lindner gibt das Mikrofon aus der Hand. Die Außenpolitiker Graf Lambsdorff und Bijan Dzirsaray kommen auf die Bühne. Lindner kennt die Kritik, die FDP sei eine Nur-Lindner-Sonst-Niemand-Partei. Ein deutliches Signal also. Dzirsaray nutzt seinen ersten Spontanredebeitrag beim Dreikönigstreffen, um die Bundesregierung zu kritisieren.
Es gibt die Position des Bundesaußenministers, es gibt die Position der Verteidigungsministerin, dann gibt es die Position des Schattenaußenministers, das ist der Fraktionsvorsitzende der SPD Mützenich. Wir kommen definitiv in der Außenpolitik nicht mehr weiter und wir finden auch nicht statt und wir können die Probleme von heute leider gar nicht mehr anpacken.
Nach dem kurzen Statement zur Golfkrise übernimmt Lindner wieder. Er schaltet auf Angriff. Die Große Koalition hält er für nicht mehr handlungsfähig. Die Unionsparteien dürften sich nicht von der Sparpolitik der SPD erpressen lassen, ruft Lindner im Stuttgarter Opernhaus. Kürzlich hatte SPD-Chef Walter Borjans eine Bodenwertzuwachssteuer gefordert, also eine Steuer auf Gewinne an Immobilien und Grundstücken. Hinzu kommt, CSU-Chef Markus Söder hatte vorgeschlagen, einzelne Minister im Bundeskabinett auszutauschen.
Angesichts der Lage der SPD, angesichts der Situation, dass inzwischen ja auch die Unionsparteien angesteckt werden von dem Erosionsprozess, kann man nur sagen, es ist alles besser als dieser Status quo, auch eine zeitweilige Minderheitsregierung oder auch Neuwahlen in diesem Land, denn wir haben keine Zeit zu verlieren.
Für Generalsekretärin Linda Teuteberg war es die Premiere beim Dreikönigstreffen. Sie betonte, die gesellschaftliche und die politische Freiheit sei untrennbar mit der wirtschaftlichen Freiheit verbunden. Aber sie mahnte auch, als Rechtsstaat müsse man wehrhaft bleiben. Hintergrund ist, dass kürzlich die baden-württembergische Bundestagsabgeordnete Judith Skudelny einen Drohbrief mit einer Patronenhülse erhalten hatte.
Und meine Kollegin Judith Skudelny wird mit einer feigen Morddrohung hier bedroht. Es gibt Anschläge auf Journalisten, auf Politiker. Es gibt Angriffe auf Polizisten. Und ich finde, das ist ganz klar, gerade für eine liberale Bürgerrechtspartei zu sagen, wir müssen das Gewaltmonopol des liberalen Rechtsstaates verteidigen.
Die FDP macht einen selbstbewussten Eindruck im Jahr 2020. Trotzdem, auch wenn Lindner gerne mal seine Fachpolitiker auf die Bühne holt, im Mittelpunkt der FDP steht Lindner und eben nur Christian Lindner.
HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Neujahrsputz, wenn Parteien vor der eigenen Tür kehren.
Das macht zum Beispiel die CSU-Landesgruppe im Bundestag ab heute bei ihrer traditionellen Neujahrsklausur in Seeon am Chiemsee. Und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte auch gleich schon mal angekündigt, die Politikkolleginnen und Kollegen endgültig aus dem Winterschlaf holen zu wollen. Mit der Forderung nach ganz grundsätzlichen Änderungen in der Rentenpolitik und in der Familienpolitik. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Franka Welz ist zurzeit in Seeon. Franka, was heißt das, grundsätzliche Änderungen in der Rentenpolitik, in der Familienpolitik? Politik. Was will die CSU genau?
Also zum einen will sie offenbar wirklich das S in CSU mal deutlich betonen, fordert zum Beispiel neben anderen Entlastungen für Familien, dass Eltern künftig auch die Fahrt zur Kita steuerlich geltend machen können, also quasi eine Art Kita-Pauschale, frei nach der Pendlerpauschale. Sie will zum anderen eine vierte Säule im deutschen Rentensystem einziehen. Ein sogenanntes Starter-Kit soll nach dem Willen der CSU kommen, also staatliche Zuschüsse für Kinder bis zum 18. Lebensjahr, damit die dann schon mal besser Kapital fürs Alter aufbauen können. Dann gibt es eben noch so andere Punkte, womit man allgemein Leute entlasten möchte, wie ein kostenloses Girokonto für alle. Und dann aber, CSU wäre ja nicht CSU, wenn sie nicht auch Härte zeigen würde. Das tut sie bei den Themen Migration und innere Sicherheit, will zum Beispiel die Anzahl der sicheren Herkunftsstaaten ausweiten und spricht sich dafür aus, dass grundsätzlich auch 14-Jährige schon strafmündig sein können sollen. Das ist ja bisher nicht so.
Es gibt auch Forderungen sozusagen von der anderen Seite an die Bundesregierung, vom Koalitionspartner SPD. Auch sie will Veränderungen. Worum geht es da?
Also da gibt es ja eine ganze Reihe und einen ganzen Strauß von Vorschlägen, die die beiden Neuen an der SPD-Spitze, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, schon herausgeblasen haben. Walter-Borjans jetzt zuletzt mit dem Vorschlag, Grundeigentümer womöglich mit einer neuen Steuer zur Kasse zu bitten, wenn der Wert ihrer Grundstücke deutlich steigt. Steigen soll nach dem Willen der neuen SPD-Chefs auch der Mindestlohn, und zwar deutlich. Und weder Saskia Esken noch Norbert Walter-Borjans machen ja einen Hehl daraus, dass sie sich mehr Investitionen des Bundes wünschen und keine Fans dieses Dogmas der sogenannten schwarzen Null sind. Für die Union ist das ja erklärtermaßen eine Art Fetischobjekt. Zu all diesen Punkten entsprechend dann auch große Skepsis bei den Koalitionspartnern CDU und CSU.
Wie wird die Regierung, wie wird die Kanzlerin damit umgehen? Also wird es Stress und Streit geben, möglicherweise wieder die Frage, ob es überhaupt weitergehen soll mit der GroKo oder eher konstruktive Gespräche? Wie schätzt du das ein?
Naja, also Diskussionen dürfte es auf jeden Fall geben. Die dürften, denke ich, auch lebhaft ausfallen. Und der Bundeskanzlerin, die ja für mehr steht als rein parteipolitische Überlegungen und taktische Überlegungen, weil sie ja zwar Mitglied der CDU, aber eben auch Regierungschefin ist, kommt da im Grunde eigentlich so die Rolle der Moderatorin zu. Interessant finde ich bei dieser ganzen Sache, dass gerade die CSU, die ja immer wieder zur SPD sagt, das steht nicht im Koalitionsvertrag, deshalb machen wir das auch nicht, das steht auch nicht im Koalitionsvertrag, deshalb machen wir das auch nicht, jetzt selbst mit jeder Menge Vorschläge um die Ecke gekommen ist, die eben auch nicht im Koalitionsvertrag stehen und zudem auch noch echt teuer werden könnten. Das kann also dann auch der CDU nicht gefallen, zeigt aber auch, wie selbstbewusst eben diese CSU gerade wieder ist. Denn obwohl sie ja auch ihre eigenen Probleme hat, Stichwort Bundesverkehrsminister, gibt sie ja im Gegensatz zu den anderen wirklich derzeit ein Musterbild der Geschlossenheit ab und versucht daraus, glaube ich, auch Kapital zu schlagen und Aufmerksamkeit eben zu bekommen.
Aufhören zu rauchen, mehr Sport treiben, endlich abnehmen, weniger Stress, gute Vorsätze fürs neue Jahr haben wir alle schon mal ausprobiert und wahrscheinlich auch wieder gebrochen. Das gilt auch für die Politik. Gerade jetzt zum Jahresanfang werden von den Parteien viele Versprechen gemacht, die aufhorchen lassen. Aber für einen wirklichen Neujahrsputz braucht es klare Positionen. Das meint Anne Bayer aus unserer Politikredaktion.
HR Info. Kommentar.
Ich kann das Gejammer nicht mehr hören. Das Ende der Volksparteien droht. Ja und? Diese haben sowieso oft alles Mögliche versprochen und konnten es dann doch nicht einlösen. Oder noch schlimmer, haben, sobald sie an der Regierung waren, das Gegenteil von dem gemacht, was sie mal versprochen hatten. Beispiele dafür gibt es viele. Mir ist es lieber, die Parteien sagen klar und deutlich, was sie vorhaben, setzen dabei klare Akzente ohne Kompromisse und bleiben dann auch dabei. Zumindest bei bestimmten Themen, wie zum Beispiel Mindestlohn, Klimaschutz, Asylpolitik oder Pflege. Themen, die viele beschäftigen, Themen, bei denen eine klare Haltung nötig ist. Momentan scheinen alle das Gleiche zu wollen, also fast alle. Die FDP will die unzufriedenen Arbeiter und SPD-Wähler für sich gewinnen, hält aber gleichzeitig am liberalen Wirtschaftskurs fest. Die SPD wählt eine neue Parteispitze, die für Aufbruch steht, bleibt aber in der großen Koalition. Die CSU zieht sich die grüne Lederhose an und unterstützt gleichzeitig weiterhin die konventionelle Agrarpolitik. Das ist unglaubwürdig und schafft Verwirrung. Wer in Zukunft überzeugen will und auch das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen will, sollte sich zumindest in einigen Punkten klarer von den anderen Parteien abgrenzen. Nur so weiß ich zumindest in diesen Punkten, woran ich bin und kann mich daran orientieren. Mal ganz abgesehen davon, dass sich das auch für die Regierungsarbeit positiv auswirken könnte. Alleine regieren wird in absehbarer Zukunft sowieso keine Partei mehr. Insofern könnten sich die Parteien in einer Koalition mit ihren jeweiligen Kompetenzen ergänzen. Das verstehe ich unter guter Teamarbeit. Wenn keine Partei klare Kante zeigt, bleibt es bei einem Einheitsbrei, den niemand mehr wählen will.
Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.